Also erstens, so unsere Produktvision ist ja, dass wir in den Bereichen, die wir sozusagen, wo wir jetzt Lösungen anbieten für die Handwerksbetriebe, halt 100 Mal schneller werden wollen. Also dass die wirklich 99% sparen der Zeit. Du hast schon ein paar Themengebiete angesprochen und alle von denen sind jetzt noch nicht komplett durchdigitalisiert, fairerweise muss man sagen. Also die Handwerker verbrauchen sehr viel Zeit bei der Angebotserstellung. Aber das geht eigentlich die ganze Kette durch. Auch die Beschaffung ist erstaunlich nicht digital, ne? Und das liegt jetzt nicht nur an den Handwerkern. Da muss ich auch dann so ein bisschen Hersteller-Händler ansprechen. Das heißt, auch da hast du krasse Einsparpotenziale, ne? Also wir bauen gerade das Grundgerüst, wenn man ehrlicherweise ist, mit unserer Lösung. Wir können schon relativ viel, aber wir sind auch gerade erst quasi gestartet. Und das wird noch 2-3 Jahre dauern, bis ich wirklich sagen kann, hey, mit unserer Lösung musst du fast eigentlich nichts mehr selber machen. Du machst morgens, das kriegst du noch eine Übersicht, bestätigst 3-4, sag ich mal, Vorgänge, die dann automatisiert abgearbeitet werden. Aber eigentlich kannst du dich voll aufs Handwerk und konzentrieren, sozusagen dein Team aufzubauen, dein Team anzuleiten, zu motivieren. Aber du musst nicht mehr da irgendwie abends vor der Software sitzen und noch Sachen klicken. So, ne? Aber der Weg ist noch, auch von unserer Seite, haben wir noch ein bisschen was vor uns.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute zu Gast Michael Kessler. Er ist CEO und Gründer der Hero Software GmbH. Und die Frage ist, wo tatsächlich die größten Herausforderungen, aber auch Potenziale für das Handwerk in Deutschland liegen. Michael hat hier wirklich einen sehr, sehr spannenden Blick, denn er treibt mit seiner Organisation gerade im Zuge der Digitalisierung den Fortschritt, die Entwicklung, und darüber haben wir gesprochen, wie er den Markt sieht, wie er die Technologien sieht, wo er tatsächlich die Potenziale sieht, die in diesem Markt den Unterschied machen können. Eine wirklich abwechslungsreiche Folge, die wir aufgenommen haben bei der HeroCon, dem Handwerker-Event des Jahres in Dortmund in der Signal Iduna Arena. Wir haben in einer wunderschönen Loge gesessen und diesen Podcast aufgenommen. Und das Gespräch hat es wirklich in sich. In diesem Sinne, los geht's. Moin Michael.
Hi Sven, grüß dich.
Ich freue mich, dass wir heute hier zusammenkommen, denn wir sind ja hier in einem wirklich tollen Ambiente, hier auf der HeroCon in der Signal Iduna Arena. Deswegen nicht nur danke, dass ich hier sein darf, sondern auch danke, dass du dir Zeit genommen hast für diese Aufzeichnung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du hier bist und wir gemeinsam hier eine gute Zeit haben.
Absolut. Damit die Zuhörer dich auch ein bisschen besser kennenlernen, stell dich mal in ein paar Sätze vor.
Ich mache ganz kurz, wie Michael. Ich bin einer der Gründer von Hero Software. Vielleicht ein bisschen rückblickend. Ich habe einen Ingenieurs-Background, bin in Göttingen zur Schule gegangen, dann nach Hannover gewechselt, dort studiert und dann nach dem Studium noch mal ein bisschen geforscht. Und danach habe ich die Firma gegründet, zusammen mit meinem Studienbuddy Philipp.
Wenn ich dich jetzt fragen würde, was war eigentlich das kurioseste Erlebnis mit einem Handwerker oder einer Handwerkerin, das du in den letzten Jahren erlebt hast? Gibt es eins, was dir wirklich irgendwie bis heute im Gedächtnis geblieben ist?
Ich würde sagen, zwei Sachen, zwei Anekdoten. Generell haben wir im früheren Verlauf der Firmengeschichte eben Projekte vermittelt an Handwerksbetriebe, sind auch in diesen Markt reingekommen. Und was ich erstaunlich fand, wir haben dann eben Projekte übergeben, hier Frau Müller, da und da, dann haben die das digital bekommen und dann war es nicht selten. Und ich erinnere mich an einmal zurück, dann ruft mich irgendwie, ich wusste, in 30 Minuten soll unser Partner da vor Ort sein bei dem Kunden. Und dann ruft er mich an und sagt so, ey Michael, ich brauche nochmal die Adresse von dem Kunden XY, und habe ich gar nicht mal. So, ja, hast du doch wahrscheinlich irgendwie ausgedruckt oder in einer App oder irgendwie vorhanden. Nee, keine Ahnung, wo das ist. Aber ich bin schon mal losgefahren, ne? Du musst mir die Adresse geben. Das war so eine Geschichte, die fand ich, also ein bisschen auch augenöffnend, weil, okay, nochmal klar geworden, wie schlecht die digitalisiert sind. Das ist eine. Das andere ist noch, in dem Zeitraum waren wir auch, war ich auch persönlich bei Projekten, bei Endkunden, bei Hausbesitzer mit vor Ort, mit dem Dachdecker. Und einer, die haben mal so ein charmantes Selbstbewusstsein. Und da war der Dachdecker da und dann wollte er nochmal irgendwie so den Winkel des Dachs messen. Und dann hat er zu mir gesagt, Micha, komm mal her. Stell dich mal so hin mit dem Rücken so, dann kann ich da mein Lasergerät drauflegen, damit das gerade ist. Dann musste ich mich da so hinstellen mit unserem Handwerkspartner. Und er hat dann, konnte dann irgendwie den Winkel des Dachs ausmessen. Und das ist mir in Erinnerung geblieben, weil die Klientel, die war uns einfach super direkt. Die ist schon respektvoll, aber der hat jetzt keinen Respekt, dass ich da irgendwie der Geschäftsführer bin von irgendwie der Digitalbude, sondern einfach gesagt, hey Michael, du stellst dich jetzt da hin, dann kann ich das
schön messen. Du warst einfach da, genau.
Genau, wie so ein Azubi. Und dann muss ich das machen. Er hat das Projekt auch gewonnen dann. Also wir haben damit Geld verdient, aber er ist schon eine sehr spezielle, spannende Zielgruppe.
Ja, absolut. Ja, zwischen CEO und Geselle ist alles dabei, je nachdem, wo du hinreist. Ne? Das
Komme ich aber klar mit. Ja. Ja,
sehr gut. Wir fangen das, den Podcast immer mit dem Spiel Two Truths and One Lie an. Drei Anekdoten aus deinem Leben, wovon eine gelogen ist, um dich vielleicht auch nochmal auf die etwas andere Art und Weise kennenzulernen. Welche drei Geschichten hast du mitgebracht?
Ich gehe die dreimal durch. Ob es Anekdoten sind, weiß nicht, aber es sind ein bisschen Tatsachen über mich. Ich hoffe, das passt dann auch. Das erste ist, während des Studiums habe ich ein Praktikum gemacht in Indien, in einer Firma, und die hat so Dosen hergestellt, wo Zahnputzpulver drin verpackt war. Das ist in Indien so. War eine sehr spannende Zeit, da war ich 6 Monate. Das ist meine erste Story. Die zweite ist ein Fakt. Nach dem Studium habe ich in Hamburg mich einmal selbstständig gemacht und habe eine Energieberatung aufgemacht, um den Kunden da zu helfen, Endkunden, Hausbesitzer, ihr Gebäude zu modernisieren. War quasi als Selbstständiger unterwegs. Habe da sehr viel Erfahrung gesammelt. Und meine dritte Story ist, ich hatte nach meiner Forschungszeit an der Uni für 6 Monate ein Fashion-E-Commerce-Startup in Berlin mit einem russischen Investor. Da haben wir dann 45 Leute gehabt. Nach circa 3 Monaten war nicht ganz so erfolgreich. Und danach habe ich das erste Mal im Leben eine Insolvenz abgewickelt.
Ich tippe mal darauf, dass ich sage mal, 3 ist die Lüge, vielleicht ein Aspekt davon, einen Weg. Ich fokussiere mich auf 3. Wir lösen am Ende auf. Vielleicht ist es auch komplett falsch, aber egal, ich bleib bei 3. Lass uns ins Thema einsteigen. Wir sind hier auf der HeroCon auf einer Handwerkermesse, sozusagen der des Jahres. Ihr wollt sie richtig groß machen. Die Industrie ist sehr groß, das Handwerk ist sehr wichtig für Deutschland. Hat natürlich aber auch extrem viele Herausforderungen. Wie nimmst du in Zeiten von Rezession, demografischem Wandel, all das, was da ist, was ist dein Stimmungsbild aktuell? Wie nimmst du den Markt, die Industrie wahr?
Im Moment habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen, ich will nicht sagen Chaos, aber also ein bisschen unruhig. Ne? Man weiß nicht, was kommt. Es gibt so viele Sachen, die neu sind. Es gibt irgendwie KI, es gibt irgendwie neue Gebäudeenergiegesetze und sowas. Also es ist sehr viel Unruhe drin, nehme ich wahr. Ich glaube, die größte Herausforderung am Ende des Tages wird in der Tat der demografische Wandel sein. Also es fehlen jetzt schon 52.000 sozusagen Fachkräfte in dem Bereich. Wir können da mit der Digitalisierung, effizienten Prozessen etc. gegensteuern. Aber am Ende brauchst du Leute, die das Dach decken, die das Rohr daran schweißen und sowas. Und ich weiß nicht, ob das auf allen Ebenen schon sozusagen in der Politik, in der Industrie angekommen ist. Ob es wirklich so eine Aufbruchstimmung gibt, dass man einfach das schafft, junge Leute für das Handwerk zu begeistern. Ich glaube, da müssen wir alle zusammen hart dran arbeiten. Und ich habe ein bisschen Befürchtung, dass das nicht genug Aufmerksamkeit erfährt. Und das halt in 5 Jahren, jedes Jahr scheiden ja, müssen wir überschlagen, wahrscheinlich irgendwie 10.000 Betriebsinhaber aus, Nachfolger. Und dann findet sich halt kein neuer. Und ich habe anekdotisch in Hannover einen SAK-Betrieb, lief super, war mein Lieblingsbetrieb in Hannover. Und dann hat der Betriebsinhaber Axel hat mir halt dann irgendwie vor 2 Jahren gesagt, ja, wenn ich jetzt keinen Nachfolger finde, ich habe jetzt zwar 10 gute Jungs und sowas, habe ich ein paar gefragt und so, dann mache ich halt die Bude dicht. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist halt
dass man halt einfach abschließt so.
Genau.
In dem Fall noch gut, aber für ihn ist es ja dann, aber es geht ja nicht weiter.
Genau, und dann hast du dann, natürlich die Fachkräfte sind auf dem Markt dann und sowas, aber allein, dass quasi sich kein Nachfolger findet für so eine tolle Firma, ist schon dann erschreckend. Und ich glaube, das ist zumindest ein Aspekt, warum wir auch sowas wie eine HeroCon machen, wo wir sehr nahbar halt auch vielleicht jüngeren Leuten zeigen wollen, okay, das ist eine krasse, stabile Branche in Zukunft und es ist auch lukrativ. Finanziell, aber auch einfach vom spannenden, sagen wir, Aufgabengebiet, in dem Bereich einzusteigen. Das ist, glaube ich, für mich, also Digitalisierung kriegen wir hin, ne? Also investieren auch Investoren in solche Themen wie Hero, dass wir gute Lösungen bauen. Da habe ich nicht so viel Respekt vor, das kriegen wir hin, ne? Aber Demografie, das wird hart.
Jetzt folgt Werbung. Dieser Podcast wird unter anderem in Partnerschaft mit T-Systems umgesetzt, dem führenden Dienstleister für Informationstechnologie und Digitalisierungslösungen in Deutschland. Das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom bietet seit über 25 Jahren End-to-End-IT-Lösungen an und treibt damit die digitale Transformation und Souveränität von Unternehmen in allen Industrien und der öffentlichen Hand. Dahinter stehen rund 27.000 Mitarbeiter, die Herausforderungen wie digitale Transformation, flexible Cloud-Lösungen und sichere Kontrolle über Daten zuverlässig lösen. Unter www.t-systems.de erhaltet ihr alle Informationen zu T-Systems und den dort angebotenen Lösungen und Produkten. Viel Spaß dabei und den Link hinterlege ich euch auch nochmal gerne in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.
Was ich momentan auch sehr stark merke, interessiert mich auch jetzt deine Meinung dazu. Was ich sehe, ist, dass ganz viele Aspekte, die wir da draußen haben, wenn es darum geht, die Lösung zu finden, sie eigentlich theoretisch technisch kein Problem ist. Also sie wäre eigentlich da, wenn man sie richtig adressiert. Die Frage ist nur, wird sie auch aufgenommen? Also ist man offen dafür, jetzt in Digitalisierung, sag ich mal, so stark zu investieren, um entweder die Fachkräfte, die ich nicht habe, ein Stück weit durch bessere, smartere Prozesse zu ersetzen in bestimmten Bereichen und mit den wenigen, die noch da sind, sozusagen genau die Kernarbeit zu leisten, die du vorhin gesagt hast. Ja. Auf der anderen Seite aber auch vielleicht durch diese Schritte es hinzubekommen, meine Organisation auch attraktiv zu machen, ob das dann in Konsolidierung geht oder ob das dann in den Nachfolgeprozess geht, dass sie halt einfach auch so attraktiv ist, um eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, einen Nachfolger zu finden. Was ich halt gerade oft auch sehe, ist, dass die wirkliche Auseinandersetzung mit den Themen, obwohl die Lösungen da sind, trotzdem eher noch zurückhaltend ist. Wie nimmst du das wahr? Ich meine, ihr habt ja tagtäglich genau mit, wollt ihr sozusagen euch stärker digitalisieren? Wollt ihr euch stärker mit den Möglichkeiten des Fortschritts auseinandersetzen? Und kämpft da ja wahrscheinlich auch gegen Argumentationsgrundlagen, die dann irgendwie noch in eine andere Richtung gerichtet sind.
Also definitiv, wie du das beschreibst, ist es jetzt nicht so, dass jeder Handwerker die Potenziale komplett auf dem Schirm hat und jetzt sich für die nächsten 2 Jahre das Ziel gesetzt hat, das alles komplett auf nächste Level zu heben, was jetzt Prozesse und Digitalisierung angeht. Also das ist schon zweigeteilt. Es gibt schon eine Dynamik im Markt, ne? Also anders als vielleicht vor 5 Jahren, dass die Leute sagen, ja, Cloud-Lösung cool, Automatisierung cool, etc. Aber mindestens noch 50%, vielleicht auch ein bisschen ältere Generation, da ist es noch nicht so angekommen, ne? Also schon sehr zweigeteilt, ne? Und das ist definitiv auch eine Gefahr, ne?
Wenn man aber da schnell woran liegt das? Weil wenn ich dich jetzt fragen würde auf der anderen Seite, wie hoch sind denn die Potenziale, die ein Unternehmen mit den Möglichkeiten, die nur heute von euch, wenn man es wirklich ganzheitlich betrachten würde, erreicht werden könnten? Und oftmals geht es ja dann, was jeder versteht, ist vielleicht, wie viel Effizienz mehr kann ich irgendwie reinbekommen, also sprich auch Ressource, Zeit ersparen. Was wäre das für ein prozentualer Schnitt?
Genau, also wir erstmal nur auf den administrativen Bereich bezogen. Also wir können nicht irgendwie den Kollegen, der den Nagel da auf
das
den Dach
rein,
das können wir
nicht
ändern, aber rein administrativ kannst du schon 50% der Zeit sparen. Ne?
Und aber das ist doch ein No-Brainer, wenn du das so sagst. Warum ist dann oftmals die Quote so gering, dass jemand sagt, ich möchte diese 50%?
Genau, also ich gebe dir recht, das ist ein No-Brainer, sagen wir den Kunden auch immer oder den so Prospects, den Interessenten. Ich glaube, es sind schon zwei Sachen. Erstens ist auch nicht, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, so, ne? Ich bin 43. Die ältere Generation, für die ist das schwieriger. Ich kann es auch nachvollziehen. Ne? Ja. Also ich bin ja selber auch nicht bei TikTok oder sowas. Ich glaube, das ist relativ normal. Trotzdem ist es halt super schade, weil wir haben eine Lösung gebaut, die ist intuitiv, die ist einfach, das ist jetzt nicht besonders kompliziert. Ne? Mhm. Zweitens hast du trotzdem noch die Situation, dass du ja im Moment, wahrscheinlich verschärft sich das zukünftig noch, dass du halt in der Lage bist, dass die Auftragsbücher grundsätzlich voll sind. Ne?
Ja, ja.
Das heißt, wenn du sowieso jedes Jahr irgendwie 20-25% EBIT machst,
der Druck im Sinne der, ich muss das jetzt machen, um irgendwie ein besseres Ergebnis zu haben, der ist bei den meisten noch nicht so auf dem Tisch.
Genau, und das spielt ein bisschen mit rein. Ne? Das kann natürlich dann irgendwie langfristig, das ist keine gute Strategie, nichts zu machen. Aber wenn die sagen, ich mache den Betrieb jetzt noch 7 Jahre, ich mache jedes Jahr Gewinn, warum sollte ich dir ja jetzt schon was umstellen? Ne? Und ich glaube, je mehr sozusagen sichtbar ist, dass so ein Generationswechsel da reinkommt, also wenn der Senior an Junior übergibt oder sowas, ne, dann fangen die an, sich drum zu kümmern. Darf der Senior immer noch mal 2 Jahre mitmachen dann und danach sagt der Junior, männlich wie weiblich, so, jetzt mache ich das aber neu. Ne? Dann ist schon mehr Wille da, auch im quasi späteren Berufsalter noch Transformation hinzubekommen. Aber genau, kommen wir wieder zurück auf die, sag ich mal, Nachfolgefrage. Genau, und ich glaube, die beiden Themen, Altersstruktur plus dann in Summe auch eine relativ robuste Situation für die Betriebe, sorgen dafür, dass da jetzt nicht die allerhöchste Geschwindigkeit da ist beim Wandel.
Das finde ich total spannend. weil das ist so ein bisschen wie so eine Art, früher würde man sagen, dieses Innovation-Dilemma, ja, man, jetzt geht's mir gut, ich muss nicht das machen. Ja. Und ich habe auch höchstwahrscheinlich kein großes Problem damit, wenn ich gesund den Laden abschließe. So, für den, der rausgeht, nicht. Für die Mitarbeiter, die zurückbleiben, ja, die das vielleicht nicht übernehmen können. Oder für den Kunden, der in dem Markt dann irgendwann keinen, keine Ahnung, Sanitäreinzelhändler mehr vorfindet oder keinen Tischler oder whatever, ist das vielleicht dann nochmal ein verschärfteres Problem, ja, weil dann irgendwie Angebot und Nachfrage nicht mehr matcht. Wenn ich dich jetzt frage, wo sind denn die Effekte groß? Wir haben selber auch gesagt, man kann den jetzt nicht ersetzen, um da mal so ein bisschen tiefer reinzugehen, der am Ende den Nagel in die Wand haut, ja. Und du hast es auch auf der Bühne gesagt, ich teile diese Meinung komplett, du wirst auch jetzt nicht den haben, auch nicht in der Skalierbarkeit, wo der Roboter bei dir aufs Dach steigt und die PV-Anlage mehr oder weniger installiert. Aber wo sind die Prozesse, wo du heute sagst, die sind schon eigentlich so krass standardisiert, also im Sinne von Angebotserstellung, im Sinne von Logistik, Beschaffung, Warenhaltung bis hin zu Steuern, administrativen Dingen im Nachhinein, wo natürlich wirklich große Hebel sind, wo eigentlich, ich sage mal so, nicht nur 50%, sondern wahrscheinlich auch mehr in der Zukunft eigentlich von digitalen Services und auch digitalen Agenten, digitalen, you name it, umgesetzt werden kann.
Also erstens, so unsere Produktvision ist ja, dass wir in den Bereichen, die wir sozusagen, wo wir jetzt Lösungen anbieten, für die Anwendungsbetriebe halt 100 Mal schneller werden wollen, also dass die wirklich 99% sparen der Zeit. Du hast schon ein paar Themengebiete angesprochen und alle von denen sind jetzt noch nicht komplett durchdigitalisiert, fairerweise muss man sagen. Also die Handwerker verbrauchen sehr viel Zeit bei der Angebotserstellung. Da sehe ich KI als krassen Vorteil an in Zukunft. Ne? Also sozusagen irgendwie Kontext, Bilder, Text etc. in eine strukturierte Form zu übersetzen. Das ist was, das kann KI super. Ne? Das wird eins der ersten Themen auch sein, die kommen werden. Aber das geht eigentlich die ganze Kette durch. Auch die Beschaffung ist erstaunlich nicht digital, ne? Und das liegt jetzt nicht nur an den Handwerkern, da muss ich auch dann so ein bisschen Hersteller-Händler ansprechen.
Das ist ja das ganze Ökosystem, was
genau,
da auch mit dabei
ist. Genau, das ganze Ökosystem ist auch nicht in Deutschland jetzt so quasi vom Mindset her, dass sie sagen, hey, ich habe den größten Mehrwert, wenn ich jetzt da irgendwie digital Bestellungsstrecken baue für die Handwerker, sondern das ist sehr fragmentiert, da gibt es noch Baustoffhändler, ich will jetzt kein Fingerpointing machen oder so, da kriegen halt irgendwie die Handwerksbetriebe einmal im Jahr eine Excel mit den abgedateten Produktinformationen, die können sie dann händisch in ihr ERP einpflegen und wenn du bestellst, rufst du da an. Ne?
Ja.
Und das ist in anderen Ländern, wenn du nach in den Niederlanden guckst, ein bisschen anders, da wird das von auch Supplier-Seite ein bisschen anders gedacht. Das heißt, auch da hast du krasse Einsparpotenziale. Ne? Und im Moment hast du irgendwie bei allen unseren Kunden hat jeder seinen individuellen Artikelkatalog und der hat nochmal 10 Lieferanten und sowas. Also Procurement ist ein riesen, riesen Potenzial. Und selbst wenn du hinten raus guckst, Rechnungskonsolidierung und Mahnwesen, das sind Sachen, die gehen wir jetzt an. Da haben wir sogar die Grundgerüst gebaut oder sowas. Aber auch da ist es bis hin zur BWA-Erstellung, sind wir auch noch relativ weit davon entfernt, dass das jetzt so richtig, richtig frictionless alles 100% digital funktioniert. Ne? Also wir bauen gerade das Grundgerüst, wenn man ehrlicherweise ist, mit unserer Lösung. Wir können schon relativ viel, aber wir sind auch gerade erst quasi gestartet. Und das wird noch 2-3 Jahre dauern, bis ich wirklich sagen kann, hey, mit unserer Lösung musst du fast eigentlich nichts mehr selber machen. Du machst morgens, das kriegst du noch eine Übersicht, bestätigst 3-4, sag ich mal, Vorgänge, die dann automatisiert abgearbeitet werden. Aber eigentlich kannst du dich voll aufs Handwerk und konzentrieren, sozusagen dein Team aufzubauen, dein Team anzuleiten, zu motivieren. Aber du musst nicht mehr da irgendwie abends vor der Software sitzen und noch Sachen klicken. So, ne? Aber der Weg ist noch, auch von unserer Seite, haben wir noch ein bisschen was vor uns.
Ich glaube, das ist ja auch am Ende die Vision oder auch das Zielbild, am Ende sich um die mehr menschlichen Aktivitäten zu kümmern, in dem Fall auch, wie du selber sagst, das Team selbst, die Kunden, die Beziehung dazwischen und natürlich auch die Arbeit, die da stattfindet innerhalb der Wertschöpfung. Wenn wir jetzt auf euch mal zu sprechen kommen, wenn wir sagen, wo steht Hero selbst, also mit der Software, mit den Themen, wie würdest du das beschreiben? Wo steht ihr gerade bei euch in der Entwicklung? Wie wird denn überhaupt entwickelt? Also wie nah muss man am Kunden sein, damit man an ihm nicht vorbei entwickelt, weil es ja heute schon schwer, ihn dauerhaft zu adressieren. Das ist ja dann schwierig mit den Themen, die vielleicht noch 2 Schritte hinweg sind. Also wie ist da auch so bei euch so ein bisschen der Wachstumspfad? Und was mich da interessiert als letzte Frage neben der Entwicklung ist natürlich, und wie stark ist er auch auf Deutschland fokussiert?
Ja.
Weil du hast gerade eben auch gesagt, in anderen Ländern läuft das schon ein Stück weit anders. Die Elemente sind aber ähnlich, ja. Dort gibt es auch genau die gleichen Elemente. Das würde mich mal interessieren, wo geht eure Reise hin?
Genau, ich fange mal an, so, wo stehen wir? Aus dem Bauchgefühl würde ich jetzt sagen, wie weit ist unser Produkt auf einer von 0 bis 100 sozusagen, würde ich sagen 50%.
Okay.
Ne? Also wir haben echt ein sehr gutes zentrales ERP gebaut, User Interface ist sehr gut, aber ich glaube, da ist noch unfassbar viel Potenzial, auch in den Themengebieten, die ich gerade genannt habe. Ne? Also wir sind vielleicht von der Produktentwicklung, wenn überhaupt, in der Mitte der Reise quasi angekommen. Wie machen wir die Produktentwicklung? Also wir machen das schon extrem eng mit den Kunden zusammen. Ne? Also es ist eigentlich die größte Challenge für mich in der Company oder eine der sehr, sehr großen ist auf jeden Fall Priorisierung, was du entwickeln sollst, weil also es mangelt uns nicht an Input seitens unserer tollen Kundinnen und Kunden. Du hast eher die Herausforderung, das halt datenbasiert und zahlenbasiert zu priorisieren. Ne? Und wir haben bei uns so eine Regel, wir machen 60% Core-Entwicklung. Das heißt, wir verbessern bestehende Bestandteile der Lösung. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass man da nicht nur neue Features entwickelt.
Absolut.
Sondern eben auch das weiterentwickelt, was man schon hat und besser macht, besseres User-Interface. Jeder Klick, den man sich irgendwo sparen kann, jetzt kommt Automatisierung dazu bei uns, ist halt super wertvoll für unsere Bestandskunden. Und dann fragen wir einfach 300 Kunden und führen 50 Interviews. Und da hilft uns KI schon sehr stark, das sehr gut zusammenzufassen und zu analysieren. Und dann haben wir sozusagen User Impact und haben für uns, sag ich mal, Kriterien erarbeitet, welche nächste Produktentwicklung. Wir haben da 6 Teams. Wir quasi mit einem von den 6 Teams im nächsten Zyklus angehen. Ne? Und dann haben wir nochmal 20% von unseren Kapazitäten, unseren Teams reserviert für, wir nennen es dann sozusagen Transformational Stuff. Das sind so ganz neue Sachen, mit denen wir vielleicht gerade kein Geld verdienen oder unsere Kunden noch gar nicht auf dem Schirm haben. Wir fangen an jetzt mit Embedded Finance Technology, dass jeder Handwerker quasi sein Wallet dort hat, vielleicht wie bei PayPal und wir dadurch besser Rechnungsabgleich machen können etc. Das gab es vorher so nicht in der Handwerker-Software-Lösung. Deswegen Transformational. Und dann noch so Adjacent-Sachen, also um das Core-Produkt herum. Das kann sowas sein wie eine Lagerverwaltung. Ne? Mhm. Das haben wir gerade nicht. Das ist also für uns ein bisschen neu. Das gibt es aber in einem klassischen ERP natürlich schon. Ne? Und so versuchen wir da einigermaßen stringent voranzuschreiten. Das sind nicht immer 60-20-20.
Aber es ist natürlich schon mal eine gute Aufteilung.
Wir versuchen das an unsere eigenen Regeln zu halten. Ich pushe immer mehr, dass wir die neuen Sachen machen, was natürlich auch, muss ich mit meinem CPO diskutieren. Er erklärt mir dann, dass es schlau ist, das andere auch zu machen. Und hat dazu 95% auch recht. Und dann finden wir unseren Weg, halt unser Produkt weiterzuentwickeln.
Jetzt folgt Werbung. Wer diesen exzellenten Klang dieses Podcasts auch in seinen Büro- und Konferenzräumen vorfinden möchte, der ist mit der Team Connect Bar von Sennheiser genau richtig. Diese All-in-One-Lösung von Sennheiser kombiniert eine 4K Ultra-HD-Kamera mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern und sorgt so für eine herausragende Audio- und Videoqualität in euren Meetings. Wir nutzen es selber hier in unseren Büroräumen, die Technologie, und sind wahnsinnig überzeugt, denn die Einfachheit, per Plug and Play das anzuschließen, die Funktionalität, da wir es mit allen gängigen Plattformen benutzen können, ob jetzt von Teams, Zoom und so weiter und so fort, kein Problem, flexible Nutzungsmöglichkeiten sind hier gegeben und die Qualität ist einzigartig. Daher, wer Lust hat, seine Konferenzräume und Meetings am Ende des Tages auf das nächste Level zu heben, ab auf sennheiser.com. Schaut euch die Produkte an und viel Spaß beim Erleben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Wenn du jetzt von der Entwicklung sprichst, auch gerade von den Themen sprichst, ist das dann hauptsächlich eine bei euch geplante Eigenentwicklung oder macht ihr das auch, sag mal, Thema strategische Partnerschaften, auch das Thema Akquisition, welche Art von Köpfen, welche Art von Know-how braucht man eigentlich auch in der eigenen Organisation, um die Themen zu adressieren? Ist das momentan eher so, das, was wir machen und dahin, wo wir uns entwickeln, das ist eine auf Eigenentwicklungsbasis basierend?
Genau, ich weiß nicht genau, wie du Eigenentwicklung meinst, aber sozusagen wir haben angestellte Softwareentwickler und unser Product Management ist auch alles angestellt und wir haben keine externe Agentur, die für uns entwickeln, das ist alles intern und natürlich versuchen wir da die besten Leute zu finden, sowohl bei der Umsetzungsseite, auch Konzeption und Discovery, aber das alles in-house sozusagen. Und das ist auch in der Tat, in der bisherigen Erfahrung, das ist halt schon ein komplexes Produkt, ne? So ein ERP, da ist alles ein bisschen verbunden und du kannst nicht einfach irgendwie ein Modul für sich selbst irgendwie betrachten, sondern irgendwie dann ist Time-Tracking mit irgendwelchen Dokumentensachen verbunden und irgendwelchen Rechnungssachen verbunden. Also was jetzt neu ein bisschen dazu kommt, ist, dass wir grundsätzlich sozusagen API-first das Ganze denken. Also sind wir auch, glaube ich, die einzige Lösung auf dem Markt, die das so konsequent durchsetzt. Das heißt, du kannst andere Tools sehr gut an unser Tool anbinden. Und da entsteht jetzt so ein bisschen ein Ökosystem rundherum, dass einfach andere Firmen dann, entweder bestehende Softwarefirmen, die ein gutes Tool haben für, keine Ahnung, Planung und Design von PV-Anlagen auf dem Dach, und die integrieren sich dann in unsere Lösung und hat man sozusagen da eine sehr gute, genau, sehr gutes Add-on, das auch Teilen unserer Kunden was bringt. Wir haben eigentlich eine klare Regel, alles, was 90 bis 95% aller unserer Kunden sowieso brauchen, entwickeln wir selber. Wenn es so spezifische Sachen gibt, irgendein SAK Aufmaßtool, keine Ahnung, habe ich mir ausgedacht, dann schauen wir, dass wir eher Speziallösungen bei uns andocken und integrieren. Die würden wir dann wahrscheinlich nicht selber bauen.
Ist auf der anderen Seite das Thema strategische Partnerschaften, also doof gesagt, wer wäre für euch ein Perfect Match? Also wenn in einer strategischen Zusammenarbeit du sagst, das wäre spannend, also auch gerade mal so 2, 3 Schritte nach vorne gedacht, wo man sich sagt, damit könnten wir den Markt anders bearbeiten, wir hätten noch eine weitere andere Reputation, wir hätten andere Fähigkeiten und. Gibt es so einen, wo du sagst, das wäre schon wirklich erstrebenswert?
Mal von ganz klein nach groß gedacht, also so ein Add-on-Tool, das zum Beispiel sehr speziell Elektroplanung macht, so planbasiert, wo kommt welche Steckdose hin etc., das würden wir nicht selbst machen, da gibt es 1, 2 coole Startups am Markt. Und wenn die sich bei uns integrieren, ist das sozusagen eine perfekte Ergänzung für unser Tool und sehr gut für jetzt Elektriker, die mit uns zusammenarbeiten. Und es ist auf jeden Fall wertvoller, wenn sie ein ERP haben, das mit so einem Tool direkt verbunden ist. Das würde uns jetzt, sag ich mal, von der Reichweite oder Reputation nicht so viel bringen, aber es wäre ein super Produkt-Add-on. Ansonsten haben wir in dem Bereich ja schon sozusagen Beschaffung angesprochen. Genau, wenn der Großhandel auf uns zukommt und sagt, lass uns mal die perfekte Bestellstrecke bauen, da gibt es natürlich auch schon Industrieschnittstellen, manche machen das sehr gut, andere nicht so gut. Das wäre ein Setup, wo wir sagen würden, okay, lass uns das mal gemeinsam angehen. Das bringt allen euren Kunden was, das bringt euch, ihr könnt bei euch irgendwie krasse Effizienzen heben, weil die 30 Leute, die da sitzen und Bestellungen nehmen, die können was anderes, besseres machen, sage ich mal so. Aber da ist mein Gefühl, dass immer so ein bisschen abwartend ist seitens des Großhandels oder der Lieferanten. Ich hoffe, das ändert sich in den nächsten Jahren. Wir stehen bereit und freuen uns über strategische Partnerschaften.
Absolut, ich glaube, das kann ja ganz spannend sein. Genauso wie es auf der anderen Seite spannend ist, ich weiß gar nicht, ich habe immer darüber nachgedacht, ich merke das gerade in anderen Bereichen, man weiß ja, wie stark man jemandem mit seinen Potenzialen helfen könnte. Man hat zum Beispiel das Element, es gibt keinen Nachfolger. Man könnte ja auch selber eine Buy-and-Build-Strategie fahren, wo man sagt, man kauft bestimmte Organisationen, man entwickelt sie sozusagen komplett digital, behält sie entweder dann sozusagen smart bei sich oder aber gibt sie weiter in einem sozusagen durchdigitalisierten Zustand. War das auch mal eine Überlegung oder gedacht, also das wäre auch mal ein spannender Proof of Concept zu zeigen, was passiert, wenn man wirklich das, was wir machen, bis in die Haarspitzen sozusagen durchexerziert und danach das eigentlich als Best Case umzusetzen?
Also es gab, ich hatte ja vorhin ein paar Anekdoten erzählt, wie wir früher mit Handwerkern da zusammengearbeitet haben. Da war natürlich schon der Impuls da zu sagen, okay, das muss man doch irgendwie selber auch besser hinkriegen, wenn man beides kombiniert, Technologie und dann wirklich auch die sozusagen die Umsetzung dahinter. Ich glaube, dass so Fokus schon sehr, sehr wichtig ist und auch ein sehr, sehr starkes Argument zu sagen, hey, wir bauen die Technologieplattform, andere können darauf arbeiten, aber ich mixe das nicht beides, ne? Weil es gibt schon ein paar Startups, die dann sozusagen, ich sag mal, vertikalisiert sind, ne? Die sagen, die auch Unternehmen aufkaufen, ich weiß nicht, ob 1,5 dir was sagt, aus Hamburg, die kaufen halt Unternehmen, das heißt, die haben Operations sozusagen, die bauen natürlich auch Technologie für ihre Unternehmen. Jetzt ist es folgendermaßen, wir bauen Technologie und unser Ziel in den nächsten 5 bis 7 Jahren ist, dass das 100.000 Betriebe in Europa benutzen. So. Eine vertikalisierte Firma wie 1,5 baut grundsätzlich die gleiche Technologie, aber das werden halt irgendwie vielleicht ein paar hundert Betriebe nutzen. So, ne? Das heißt sozusagen, was wir an Ressourcen jetzt verbrauchen, um das zu entwickeln, die brauchen die gleichen Ressourcen, um das zu entwickeln. Aber die entwickeln es für einen viel, viel kleineren, sag ich mal,
Markt,
sag ich mal so. Ne? Deswegen, für mich ist sozusagen der Fokus entweder bin ich eine Tech-Company und baue Technologie für dieses Unternehmen, oder ich bin halt vertikalisierter Operator, würde ich mal sagen, der, auch da wäre meine Empfehlung, dass man halt dann nicht selber Technologie baut, sondern eher sich aus einzelnen existierenden Lösungen dann sozusagen was zusammenbaut, ne? Da sehen wir im Moment ein paar ganz coole Companies, Berlin, München, die wirklich sagen, ich versuche im Handwerk Gründer zu finden, Handwerker zu finden, denen ich eigentlich alles abnehme.
Mhm.
Ich nehme Hero als zentrales ERP. Ich baue drumherum alle anderen Tools von Marketing, Auftragsgewinnung, Sales, bis Bestellung, BWA erzeugen, Recruiting, alles. Und die Handwerksbetriebe, die Personen, die arbeiten eigentlich nur noch, ne? Das finde ich ein smarterer Ansatz. Das, dann bist du quasi so ein bisschen.
Da bist du ein bisschen die Spinne im Netz, oder?
Das ist die Spinne so, im Netz, du hast eine zentrale Funktion, ne?
Mhm.
Aber du bist sehr fokussiert darauf, diese Operations von diesen Personen, die dann wirklich umsetzen, zu perfektionieren. Aber du hast nicht nebenher noch krasse Technologieentwicklung und du hast nicht nebenher auch noch irgendwie selber die Aufgabe, 500 Leute zu steuern und denen genau zu sagen, wie sie die Schraube da anbringen sollen.
Verstehe ich, absolut nachvollziehbar. Wenn wir über Fokus sprechen, wie kommt dann eine HeroCon zustande im Sinne von ein Event, das man für Handwerker macht? Was ist die Erwartung dahinter? Weil es ist ja auch ein großer Aufwand, wo auch große Ressourcen ja in der Planung arbeiten. Wie kommt dann das zustande? Warum ist es so wichtig, andersrum gesagt?
Also erstmal eine sehr gute Frage, weil kannst du natürlich sofort sagen, das ist ein bisschen defokussierend, was wir hier machen.
Muss ja nicht sein.
Ja, genau. Wir sehen das so ein bisschen als irgendwie langfristiges Invest in die Zukunft. Wir waren bisher super stark in so Lead-Generierung über Suchmaschinen.
Mhm.
Da kommen immer noch 95% unserer Kunden her. Aber wir haben auch erfahren in den letzten Jahren, was es ausmacht, halt eine sehr gute Brand zu haben.
Mhm.
Also ich glaube, da unterscheiden wir uns auch von anderen Anbietern, dass wir da ein bisschen anders im Markt wahrgenommen werden. Und hier versuchen wir jetzt halt gemeinsam mit dem Ökosystem, wirklich mit Handwerksbetrieben, irgendwas auf die Beine zu stellen, was eben auch in Erinnerung bleibt, was im besten Fall wiederkehrend da ist,
mhm.
wo man eigentlich so ein bisschen auch den ganzen Baukasten, den Handwerker eben braucht, irgendwie einmal erleben kann in zwei Tagen. Also für mich ist Invest in die Zukunft, besten Fall machst du nächstes Jahr wieder, es wird ein bisschen besser aufgrund des Feedbacks von den ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und dann wollen wir natürlich irgendwas etablieren, was bleibt, was auch größer und besser wird. Und ich hatte es auch in der so Opening Speech da kurz angesprochen. Das ist wahrscheinlich nicht nur meine persönliche Meinung, es gibt es auch in anderen Bereichen so generell Offline-Events in Zeiten von Social Platforms und KI,
absolut.
Wo man eigentlich gar nicht mehr so richtig viel mit Leuten spricht. Ich glaube, das wird einen ganz anderen Wert erhalten in Zukunft. Und das ist auch so ein Teil der Grundüberzeugung, sowas auf die Beine zu stellen. Auch wenn es sehr, sehr anstrengend ist. Aber wir haben ja, ich bisher auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt.
Absolut. Also das ist ja genau, wie du sagst. Also das eine heißt ja nicht, dass das, wenn Fokus wichtig ist, dass das jetzt irgendwie komplett dagegen spricht. Es kann ja auch auf die Themen einzahlen, wenn es auch darum geht, wir funktionieren, das Produkt ist sehr online und wir wollen aber auch Beziehungen und andere Elemente haben, die ein Stück weit nicht auf einem Bot basieren. Da ist natürlich sowas eine ganz andere Nummer. Das kann ich super verstehen. Wir haben heute auch ja das Thema Digitalisierung, wir haben auch andere Themen dabei. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wir sind im Handwerk unterwegs und du bist ja auch viel mit Tech-Fokus unterwegs. Was ist eigentlich ein Thema, eine Technologie oder irgendwas anderes, was eigentlich momentan noch komplett unterschätzt wird? Also von der Branche als Beispiel, wo man sagt, also eigentlich ist es noch gar nicht wirklich so stark durchgedrungen, über welche Art von Impact wir hier eigentlich wirklich sprechen in den nächsten 5 bis 10 Jahren.
Ja, also ich meine, das allererste, was ich sofort natürlich im Kopf habe, ist KI. Das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen logisch, weil das ja auch sehr, vielleicht ist es gehypt, aber zumindest sehr präsent das Thema im Moment. Mhm. Ne? Also da weiß ich jetzt in der Tat im Gesamtmarkt nicht, ob das da alle Funktionäre und Verbände komplett begriffen haben, wie das halt so ein bisschen die Arbeitsweise transformieren wird, auch im Handwerkermarkt.
Mhm.
Ansonsten an so größeren technologischen Umbrüchen, da das Handwerk jetzt kein Problem hat, Aufträge zu gewinnen, ne? Also die Marketingseite, ich glaube, die wird sich vom Userverhalten sehr, sehr, sehr stark ändern in nächster Zeit. Da sind aber eher so E-Commerce-Shops von betroffen.
Mhm.
Also wahrscheinlich in 2 Jahren googelst du das nicht mehr, sondern sprichst auf deinen persönlichen Assistenten, auf deinem iPhone-Wearable oder in dein Telefon rein und sagst, ey, Assistent, ich brauche jetzt den besten Handwerker hier im Umkreis 2 Kilometer, der muss mir Wärmepumpe reinbauen. Sag, wer das ist. So, ne? Und da wird sich sozusagen der Zugang zu solchen Handwerksbetrieben ändern, aber das ist, wie gesagt, eben nicht im Moment zumindest nicht so stark problematisch für die Handwerker, weil sie eigentlich kein Problem damit haben, neue Aufträge zu gewinnen, ne? Aber das, was auch was transformativ sein kann, wo ich mir sehr sicher bin, dass das sozusagen im Markt noch nicht richtig bekannt ist, dass vielleicht nicht mal die Webseite zukünftig oder Telefonnummer entscheidend ist, um überhaupt erreicht zu werden und sichtbar zu sein, sondern eben irgendwie in irgendeiner Form KI-Sichtbarkeit, sage ich mal so.
Ja, ist natürlich eine andere Art, wie vielleicht dann in der Zukunft auch auf das Thema Schnittstelle zugegriffen wird, 100%, wie ja. die Interaktion da stattfindet. Ich glaube, ich gebe dir da recht. Und es gibt ja viele Bereiche, wo man sagen muss, okay, da ist eine große Entwicklung, ja, nehmen wir jetzt Robotik, nehmen wir auch Sicherheit oder sonstiges, aber wie stark man da natürlich dann auch irgendwie konfrontiert wird, ist was anderes. Gerade bei den technischen Sachen würde ich dir wahrscheinlich auch da extrem zustimmen. Was wäre was als Headline mal gesprochen, kann gerne plakativ sein, bildzeitungsmäßig, was würdest du gerne über das Handwerk lesen im Jahr 2030? Jetzt folgt Werbung. Die Arbeitswelt von morgen braucht Büroflächen, die anpassbar sind. Die Design Offices bieten genau das. Als führender Anbieter für flexible Arbeitsflächen und multifunktionale Event Spaces sind Sie ein Ansprechpartner, mit dem Sie tatsächlich über die Arbeitsflächen Ihrer Organisation von morgen perfekt nachdenken können. Wenn Sie wachsen mit Ihrem Team, können Sie auch in Ihren Räumlichkeiten wachsen. Wenn Sie schrumpfen, ist es das Gleiche. Sie haben eine Eventfläche vor Ort top ausgestattet, vom Konferenzbereich bis hin zu kleinen Meetingbereichen. Am Ende bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ein eigener Barista, ja, auch für mich als Kaffeeliebhaber ein absolutes Highlight, ist ebenfalls Teil des Services. Und daher, wenn Sie an Arbeitsflächen von morgen denken, dann schauen Sie mal bei designoffices.de vorbei. Und jetzt zurück zum Podcast.
Ich würde gerne lesen: Das regionale Handwerk in Deutschland hat die Energiewende abgeschlossen. Nur noch Elektroautos, keine fossilen Brennstoffe mehr. Die Handwerker haben es geschafft. Die haben überall den Wärmepumpe reingebaut. Glückwunsch.
Du bist ja ein kleiner Zahlenmensch. Wie hoch würdest du die Wahrscheinlichkeit für diese schöne Schlagzeile sehen?
2030? Das ist leider nur bei 5%, weil echt noch viele Gasheizungen so verbaut sind und sowas. Aber vielleicht den Strommarkt, dass sozusagen, dass man zumindest auf dem Strombereich, wenn er da ist, da schon komplett elektrifiziert ist, vielleicht ein bisschen höher. Vielleicht müssen wir die auf 2040 verschieben, die Headline. Aber wenn sie da abgeschlossen ist, wäre es auch schon eine sehr, sehr große Errungenschaft.
Absolut. Was wäre es für Hero, für die eigene Company?
Wir sind sehr eng mit denen verbunden, mit den Handwerksbetrieben.
Wenn die eine Headline gut ist, ist die andere auch gut.
Dann genau, wenn du sagst, irgendwie 50.000 Hero-Kunden sind der große Treiber bei der Energy Transition in Europa, würde ich mich sehr freuen.
Wie wichtig ist Europa, wenn du das gerade ansprichst? Also wir haben vorhin auch darüber gesprochen, was ist deutsch, was ist europäisch? Also wo ist wirklich Zukunft, auch eure eigene?
Nächsten zwei Jahren weiterhin sehr starker Fokus auf Deutschland. Also wir testen andere Märkte. Wir müssen noch entscheiden, wann wir genau da stärker expandieren. Unsere ersten Beobachtungen sind, dass die Märkte sehr, sehr ähnlich funktionieren, dass die gleichen Tools benötigen. Also wir haben die ersten 10 Kunden in Österreich sind wir so schnell relativ erfolgreich, dass die kaufen einfach deutsche Produkte. Mhm. Die ersten 10 Kunden in Frankreich, die ersten 10 Kunden in Niederlande. Und von dem Produkt her ist das genauso gut zu verwenden wie in Deutschland. Du hast zwei Themen, du hast sozusagen die Verbindung zu den Herstellern, zu den Suppliern. Da musst du ein bisschen was bauen. Und du hast einen Anschluss von Accounting-Systemen. Da musst du auch was extra bauen. Aber das ist ein Teilbereich, wo wir nicht nur mit KI, aber mit so Unified APIs, es auch Firmen gibt, die das deutlich, deutlich erleichtern. Wo du einfach sagst, du schließt dein ERP an ein System an und das ist an alle Accounting-Lösungen in Europa angeschlossen. Ne? Also Technologie wird uns auch helfen,
macht's machbar,
in Europa viel, viel besser zu skalieren. Und zwar dramatisch schneller als vor 5 Jahren, weil Sprache wird in 1-2 Jahren keine Rolle mehr spielen, faktisch. Ne? Und im Anschluss an den Handel, würde ich mal sagen, an die Lieferanten, genauso wie an, sag ich mal, Accounting-Systeme, wird auch viel, viel, viel leichter werden. Also KI kann dir eben eine Schnittstelle bauen, letztendlich, oder eine Middleware bauen. Das fängt gerade erst an. Das heißt, alle Zeichen, die wir sehen, deuten darauf hin, dass du da, was ja sonst immer ein bisschen schwierig ist, sozusagen irgendwie in ganz Europa erfolgreich zu sein, dass vom Timing her jetzt ein ganz guter Zeitpunkt ist.
Ja, ich wünsche euch da auf jeden Fall erstmal ganz, ganz viel Erfolg in der Entwicklung. Bevor wir aber abschließen, das ganze Thema hier, was war die Lüge?
Die Lüge war die einfachste Story, dass ich Energieberater war in Hamburg.
Oh.
Die anderen waren auch so komisch, die kann man sich nicht ausdenken in meiner Welt. Das habe ich beides tatsächlich gemacht. Es waren zwei sehr interessante Erfahrungen.
Ja, absolut prägend, gar keine Frage. Bei dem dachte ich, das wäre noch so nah dran, auch aus der Branche so ein bisschen. Okay. Naja, gut, kein Treffer. Hast du gut erzählt. Ich habe zwar nur geguckt, kann ich es irgendwie in den Augen absehen, aber
gut gepokert.
Guter Pokerspieler. Ja, perfekt. Michael, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ja, viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank, Sven, für deine Zeit.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.